Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Wey.
Einen schönen guten Tag, der hoffentlich gut bleibt, auch wenn wir gleich über etwas Schreckliches reden und das auch noch ausführlich, den Krieg. In knapp 2 Wochen jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Von Deutschland aus üblen Motiven begonnen, viel zu spät und zu Recht verloren und zugleich 1945 auch das, Zitat, Ende der deutschen Militärgeschichte. Das zumindest sagt der Historiker Stig Förster, der eine gewaltige Monographie zu 500 Jahren deutscher Militärgeschichte vorgelegt hat. Wie er zu diesem Urteil kommt, obwohl es ja seit den 50er Jahren sogar 2 deutsche Armeen gab, hören wir gleich in einem längeren Gespräch. Der Historiker Stig Förster lehrte bis 2016 Geschichte an der Universität Bern. Sein ganzes Berufsleben lang hat er sich mit Militärgeschichte, Imperialismus und Genozidforschung beschäftigt. Nach seiner Emeritierung blieb er nicht untätig, sondern hat, vermute ich, etliche Jahre an einem Opus Magnum gesessen. Fast 1300 Seiten stark ist die deutsche Militärgeschichte, Untertitel von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. In einem Studio in Bern grüße ich nun Stig Förster. Guten Tag, Herr Förster.
Guten Tag.
Ihre Betrachtung reicht sehr, sehr nah an die Gegenwart heran, endet allerdings kurz vor Donald Trumps Wahl, die damals noch nicht feststand. Aber inhaltlich ziehen Sie schon weitaus früher ein verblüffendes Resümee. Auf Seite 998 lesen wir passend zum kommenden 8. oder in dem Fall tatsächlich 9. Mai folgende Sätze. Keitels Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde besiegelte nicht nur das Ende des NS-Regimes und das Ende des Deutschen Reiches, sie symbolisierte vielmehr den Schlussstein der jahrhundertealten Tradition deutscher Militärgeschichte im herkömmlichen Sinne. Warum dies, Herr Förster? Warum endet da die deutsche Militärgeschichte Ihrer Meinung nach?
Na, sie endet natürlich nicht vollständig, denn wie wir wissen, gab es ja dann 10 Jahre später wieder deutsche Soldaten und die gibt es bis heute. Aber die Militärgeschichte in dem Sinne, dass deutsche Generalität, deutsche Heerführer und deutsche Monarchen, Politiker, Staatschefs und dergleichen auf eigene deutsche Rechnung Krieg führen konnten, das war vorbei. Weil das, was dann später entstand, die Nationale Volksarmee und die Bundeswehr, waren beide fest eingebunden in internationale Bündnisse, angeführt von einer jeweiligen Supermacht. Und da waren die deutschen Militärs eigentlich nur eingeordnet, wenn nicht untergeordnet in diesem System. Und in dem Sinne endete die deutsche Militärgeschichte tatsächlich, weil sie keine eigenständige Handlungsfreiheit mehr besaß.
War das nicht gut so?
Na, natürlich war das gut so. Ich meine, wenn man sich gerade das 20. Jahrhundert ansieht, nicht 2 Weltkriege, die von Deutschland ausgingen, dann war das natürlich eine logische Konsequenz. Und darum ging natürlich, was eigentlich aus diesem merkwürdigen Land Deutschland werden sollte. Eigentlich war es nur das Resultat des Kalten Krieges, dass es überhaupt wieder deutsches Militär gab, weil die Deutschen wurden jetzt gebraucht auf beiden Seiten. Aber für die deutsche Geschichte insgesamt, würde ich sagen, war das gut so. Die Entwicklung in der Bundesrepublik mit einer Bundeswehr hervorgegangen aus der Wehrmacht, die dann immer mehr zu einer demokratisch legitimierten Parlamentsarmee wurde, das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung.
Militärgeschichte, schreiben Sie im Vorwort. Militärgeschichte ist zu wichtig, um sie als etwas Unappetitliches abzutun, das man den Waffennarren und Lehnstuhlfeldherren überlassen kann. War sie das denn, die Militärgeschichte? Ist sie es etwa immer noch, sowas Unappetitliches für die Fetischisten?
Also wenn Sie sich angucken, deutsche Historikertage, Militärgeschichte kommt so gut wie nicht vor. Es gibt einen einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte in Potsdam. Das hat sicherlich was zu tun mit den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Krieg ist natürlich etwas derartig Fürchterliches und Abschreckendes, dass für Historikerinnen und Historiker das nicht gerade ein erfreuliches Thema für die Behandlung ist. Ein anderes Problem ist natürlich die Tradition der Militärgeschichtsschreibung, die früher mal Kriegsgeschichtsschreibung hieß, die noch vor dem Ersten Weltkrieg im deutschen Generalstab zum Beispiel, da gab es eine Abteilung, die dafür zuständig war, eigentlich dem Zweck diente, vom letzten Krieg zu lernen, wie man den nächsten besser führt. geführt. Militärgeschichte oder Kriegsgeschichte wurde instrumentalisiert. Das führte auch zu einer völlig verengten Sichtweise. Das war natürlich abschreckend und deswegen auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik, als es wieder Gruppen von Leuten gab, die sich mit diesem Thema beschäftigten, die nannten es bewusst Militärgeschichte und nicht mehr Kriegsgeschichte.
Nun stellen Sie in Abrede im Vorwort, dass Sie beim Schreiben irgendeinen roten Faden gehabt hätten, weil schlichtweg einfach der Zeitraum 500 Jahre seit quasi 1525, dem Beginn der Bauernkriege bis heute, viel zu groß ist, um da einen roten Faden zu haben. Ich persönlich habe dennoch ein paar rote Fäden als Leser darin gesehen, die natürlich sich nicht über 500 Jahre ziehen. Einer davon taucht schon jetzt im Gespräch auf, das ist die Trennung der politischen und der militärischen Ebene, nämlich zum Beispiel, dass da ein Generalstab etwas machen kann und wo ist der Herrscher, darf er sich einmischen, mischt er sich ein, wie mächtig ist der Generalstab? Ist das so eine rote Linie?
Naja, nicht vollständig, also nicht über die 500 Jahre. Wenn Sie sich die frühe Neuzeit angucken, dann wird dieses Thema eigentlich nicht so relevant sein. Extrembeispiel Preußen, Friedrich, der sogenannte Große, der war Staatschef, Regierungschef und oberster Feldherr in einem, also gab es diese Trennung da natürlich nicht. Also das passt alles nicht, aber sicher haben Sie natürlich recht, dieser rote Faden ist wichtig für die Zeit nach 1800, eigentlich im 19. Jahrhundert. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zumindest. Wenn Sie sich das ansehen, was eigentlich für Ebenen in der Militärgeschichte eine Rolle spielt, da haben Sie zunächst einmal die Taktik, dann haben Sie als oberste Ebene die Strategie. Die Strategie ist eigentlich eine politische Veranstaltung. Da geht es darum, wie man denn eigentlich Krieg generell führt, mit welchen Zielen, in welchen Dimensionen, also was weiß ich, im Zweiten Weltkrieg, die Invasion auf dem Balkan durch die Wehrmacht oder natürlich der Überfall auf die Sowjetunion, das sind alles strategische Entscheidungen.
Darf man da sagen, das sind Fehlentscheidungen gewesen? Die Entscheidung klingt so wertneutral da.
Ich erkläre erstmal im Moment nur die Ebenen. Was den Inhalt angeht, ist da nochmal eine ganz andere Frage. Und dazwischen, das sollte man auch nicht vergessen, das ist gerade wichtig im Hinblick also auf die Kriegführung im 19. und 20. Jahrhundert, gibt es die Ebene der Operationen. Und zwar geht es darum, dass es inzwischen derartige Riesenarmeen gibt, die sich in Millionen von Leuten zählen und darüber hinaus derartig riesige Räume, wenn Sie allein den Zweiten Weltkrieg an der Ostfront sich angucken. Das sind Dinge, die nicht mehr mit Taktik zu erklären sind, sondern da werden dann tatsächlich von Generalstäben und Armeeführern fundamentale Entscheidungen in großen Räumen mit riesigen Armeen gefällt. Und das ist dann die Ebene zwischen Taktik und Strategie. Und das ist genau das Reibungsfeld zwischen der politischen Führung und der militärischen Führung, was dann oft zu fundamentalen Konflikten geführt hat, wo es dann auch manchmal sehr daneben gehen konnte. Und der Zweite Weltkrieg ist ein wunderbares Beispiel.
Auch der Erste Weltkrieg scheint mir ja ein Beispiel dafür zu sein, dass die beiden Ebenen, naja, zumindest oft parallel und gar nicht miteinander verknüpft liefen. Sie haben eine Beschreibung vom Kaiser Wilhelm, dass er selbst überhaupt nicht informiert wird über das, was an der Front meine Generäle machen, was sie wollen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, nur der Chef vom Eisenbahnwesen, der ist so freundlich, der erzählt ab und zu was. Manchmal las man ja auch, dass es so eine Art Militärdiktatur ab 1916 gegeben hätte. Das stimmt aber nicht.
Naja, das muss man genau differenzieren. Also Wilhelm II. War im Grunde genommen inkompetent. Er war überhaupt nicht in der Lage, diesen Krieg zu dirigieren. Das Einzige, was er dann tatsächlich noch gemacht hat, war Personalentscheidungen. Die waren allerdings fundamental. Ne? Also die Ernennung von Falkenhayn und dann später von Hindenburg und Ludendorff, da war er zentral involviert. Sehr wichtig aber war der Reichskanzler Bethmann Hollweg. Bis zu seinem Sturz hat er die politischen Richtlinien maßgeblich mitbestimmt. Vor allen Dingen, wenn Sie sich zum Beispiel angucken, die Entscheidung über den unbeschränkten U-Boot-Krieg. Das war eine Entscheidung, gegen die Bethmann Hollweg aus Sorge um den Kriegseintritt der USA immer opponiert hat. Erst als er dann weg war, haben dann die Militärs durchgesetzt, dass dieser unbeschränkte U-Boot-Krieg durchgeführt wird mit den bekannten Folgen. Die Frage der Militärdiktatur ist sehr spannend. Dazu gab es und gibt es eine Menge Literatur, die vor allen Dingen Ludendorff als so eine Art Militärdiktator beschrieben hat. Da ist auch vieles dran, aber es wird gewaltig unterschätzt, welchen Einfluss immer noch der Reichstag hatte, der zum Beispiel das Hilfsdienstgesetz, das also die Zivilbevölkerung in die Kriegsanstrengungen einbauen sollte, inklusive Frauen, wurde vom Reichstag deutlich verwässert. Zu Ludendorffs Empörung. Also eine wirkliche Diktatur, eine uneingeschränkte Machtausübung durch das Militär hat es im Ersten Weltkrieg nicht gegeben.
Und ich bin noch im Gespräch mit dem Historiker Stig Förster über 500 Jahre deutscher Militärgeschichte. Bei mir hat sich über die lange Lektüre das Bild eingestellt, dass ich das Gefühl hatte, viele, viele dieser Menschen sind durch Führungsversagen der oberen Ebene ums Leben gekommen. Ist das überzogen, der Eindruck?
Ja und nein. Das gibt es natürlich im großen Stil. Was es auch gibt, ist die vollständige Verantwortungslosigkeit der Führung, die einfach Soldaten willentlich verheizt. Das haben vor allen Dingen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg so betrieben. Und ganz schlimm übrigens die sowjetische Seite, nicht Stalin und die Rote Armee, die ihre Soldaten also in Angriffswellen auf feindliche Maschinengewehre haben zulaufen lassen, solange bis die Maschinengewehre keine Munition mehr hatten. Ja, das ist zum Teil Inkompetenz, zum Teil gewollte Brutalität mit dem Ziel, den Gegner einfach durch schiere Masse niederzuringen. Und dann kommt natürlich hinzu, und darüber müssen wir uns auch noch unterhalten, die Rolle der Zivilbevölkerung in all dem. Wenn wir von Verlustzahlen reden, reden wir natürlich auch von Verlusten unter der Zivilbevölkerung, gerade beim strategischen Bombenkrieg.
Das kommt dann aber eigentlich erst im 20. Jahrhundert zum Tragen.
Naja, im 30-jährigen Krieg sind die Verluste der Zivilbevölkerung extrem. Also das spielt natürlich immer eine Rolle, die Rolle der Zivilbevölkerung als Opfer, als Nachschub. Die Plünderungen bei der Zivilbevölkerung dienen oft dazu, den Nachschub der Streitkräfte, der sonst nicht funktioniert, auf diese Weise zum Erfolg zu verhelfen. Napoleon hat das ja in Extremform eingeführt, vorher schon Wallenstein im 30-jährigen Krieg. Und dann natürlich die Zivilbevölkerung als Zielobjekt strategischer Kriegsführung, also die britische Luftkriegsführung im Zweiten Weltkrieg, hat letzten Endes versucht, das war das erklärte Ziel, die Moral der deutschen Bevölkerung zu brechen.
Die Ebene zwischen dem Militärischen und der Zivilbevölkerung sehe ich, das wäre jetzt nochmal ein roter Faden in der Frage, wer kämpft eigentlich? Das heißt, woher nehme ich die Soldaten? Und da kommt dann, ich meine, ab 1733 zum ersten Mal in Preußen die Wehrpflicht ins Spiel. Und das interessiert uns heute ja ganz besonders, wo wir vor der Frage stehen, ob wir die wieder einberufen sollen, die jungen Leute. Was ist das für ein Konzeptwandel, der da stattfindet?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Gerade bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das erwähnen mit 1733, also in Preußen, der sogenannte Soldatenkönig. Das war zunächst einmal eine Finanzfrage. Söldner waren teuer und damals gab es eigentlich nur Söldnerarmeen oder fast nur. Das preußische Konzept bestand darin, die unteren Schichten der Landbevölkerung zwangs zu rekrutieren, die sogenannten Kantonisten. Die wurden dann fürs Militär rekrutiert und haben dadurch übrigens interessanterweise auch einen gewissen Statusgewinn innerhalb der Zivilgesellschaft erzielt. Aber die richtige Wehrpflicht, wie wir sie kennen, ist also ein Kind der Französischen Revolution und dann vor allen Dingen natürlich der preußischen Reform. Und da war es die Idee, Unterschied zum französischen Modell, die gesamte Zivilbevölkerung, also männliche Zivilbevölkerung, in bestimmten Altersgruppen ohne Ausnahme fürs Militär zu rekrutieren. Und das war eine Methode, die zumindest bis 1945 gegolten hat und dann nach der sogenannten Wiederbewaffnung in der DDR und in der Bundesrepublik dann noch einmal eingeführt wurde. Aber das Konzept der allgemeinen Wehrpflicht seit den preußischen Reformen war anders als das Konzept von 1733. Denn hier war zumindest im Ideal angelegt das Konzept des Bürgers in Uniform. Und dementsprechend sollte es eigentlich natürlich so sein, dass der Staatsbürger nicht mehr sinnlos verheizt wird. Aber es geschah natürlich trotzdem.
Warum desertieren über die gesamte Periode von 500 Jahren, die Sie schildern, so relativ wenig Leute, obwohl sie ja oft gerade in den früheren Jahrhunderten richtig reingezwungen wurden in die Rolle des Soldaten?
Also wenn Sie die frühe Neuzeit nehmen, 16., 17. Jahrhundert, interessant ist im Dreißigjährigen Krieg, in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges war es inzwischen so weit, dass die Gesellschaft dermaßen katastrophal beschädigt war und die Leute wirklich buchstäblich nichts mehr zu essen hatten. Das ist eigentlich nur die einzige Überlebenschance für viele Menschen, also Männer gerade, war aber auch Frauen, sich militärisch zu engagieren. Das heißt also mit den Heeren mitzuziehen und dort in irgendeiner Weise eine Rolle zu spielen. Später ist das natürlich anders nach der Einführung der Wehrpflicht und einer Art der Kriegführung, die zumindest den Anspruch erhoben hat, dass die Gesellschaft mehrheitlich das mitträgt. In einem solchen Krieg ist es sehr schwierig für Leute zu opponieren und zu desertieren. Das gilt auch für Demokratien. Im Ersten Weltkrieg war es in Großbritannien zum Beispiel wahnsinnig schwierig, Widerstand zu leisten gegen die Mobilisierung der Bevölkerung durch die Einführung der Wehrpflicht und gegen die verantwortungslose Fortführung des Krieges bis zum Ruin des britischen Empires. Also es geht immer letzten Endes darum, wie kann man überhaupt Widerstand organisieren? Und Widerstand wird meistens dann möglich, wenn es zur Niederlage kommt. Und das war 1918 in Deutschland so, 1917 in Russland und anderswo ähnlich.
Nun sagte ich, das Buch hat fast 1300 Seiten, die letzten 100 Seiten sind Quellenangaben, also ein wirklich dickes Buch. Und ich habe mich gefragt, ist jetzt ein bisschen eine polemische Schlussfrage, wenn Sie das Buch des Deutschen Friedens geschrieben hätten über diesen Zeitraum, wäre das genauso dick gewesen?
Ich fürchte, die Geschichte des Krieges lässt sich ausführlicher erzählen. Und da kommt eines hinzu und das macht das Buch auch so dick. Es ist eben keine Geschichte nur des Militärs und nur der Schlachten und nur des Krieges, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Analyse. Man kann das alles nicht verstehen, was mit Kriegen und mit Militär passiert, wenn man nicht die politische Geschichte der jeweiligen Epoche analysiert, die gesellschaftlichen Hintergründe, die wirtschaftlichen Hintergründe. Und wer das Buch liest, wird das sehen. Es ist breit angelegt, immer auch als Zeitbeschreibung, damit überhaupt verständlich wird, in welchem Rahmen wir uns hier bewegen.
Vielen Dank, Stig Förster, für Einblicke in eine Welt, von der man doch bis vor ein paar Jahren gemeinhin lieber die Augen geschlossen hat. Ihre Monographie trägt den Titel Deutsche Militärgeschichte von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Erschienen im Verlag C.H. Beck, 1294 Seiten, kosten 49,90 €. Stig Förster, den wir gerade hörten, schreibt in seinem Buch auch einen Satz über unseren nächsten Gegenstand. Er lautet: Ernst Jüngers Publikationen, die von literarisch fragwürdiger Qualität sind, verherrlichten geradezu den Krieg als angeblich charakterbildende Erfahrung. Sagt ein Historiker. Literaturwissenschaftler sehen das anders, manche jedenfalls. Umstritten bleibt Ernst Jünger bis heute und unser Kritiker Helmut Böttiger ist nun bei mir im Studio mit einem Buch, das Ernst Jüngers gewaltiges Lebenswerk neu interpretiert, vor dem Hintergrund seiner gesammelten Werke und Korrespondenzen. Wie heißt das Buch und wer ist der Autor, Helmut Böttiger?
Ja, der Autor ist Detlef Schöttger. Der ist in den letzten Jahren schon dadurch aufgefallen, dass er sich stark um Ernst Jünger bemüht hat. Und das Buch Die Archive des Chronisten, Ernst Jüngers Werke und Korrespondenzen, das fasst noch einmal auf ganz neue Weise zusammen, warum Ernst Jünger als Jahrhundertautor gehandelt wird. Und Detlef Schöttger bezieht sich vor allem darauf, dass Ernst Jünger ein geradezu wahnsinnig umfangreiches Archiv hat, vor allem mit systematisch geschriebenen Tagebüchern und Korrespondenzen. 130.000 Schreiben von mehr als 5.000 Verfassern sind in Ernst Jüngers Archiv. Und daraus konstruiert Detlef Schöttger jetzt eine Sichtweise auf Jünger, die ihn von vornherein als den Jahrhundertautor darstellt. Dieser Status wird schlicht vorausgesetzt und nicht problematisiert. Und das ist vor allem anhand des Chronistischen, was das Schlagwort für Detlef Schöttger ist, interessant. Das Chronistische, mit dem Ernst Dünger umgeht. Das bedeutet, es ist eine Geschichtsschreibung, die bis ins frühe Mittelalter, frühe Neuzeit zurückreicht und vor allem vom Subjekt, vom bürgerlichen Subjekt abstrahiert. Es spielt keine Rolle, sondern das Walten anderer Geschichtskräfte.
Nun sagte ich ja, er ist immer noch umstritten. Zeigt dieses Buch einen neuen Jünger, vielleicht einen sanften oder einen nicht militaristischen?
Das auf gar keinen Fall. Es ist aber interessant, dass Detlef Schöttger von der Größe Ernst Düngers unhinterfragt ausgeht. Er legt großen Wert darauf, dass Ernst Dünger so etwas Überparteiliches hat. Er bezieht sich auf den Blick des Mannes im Mond. Das ist ein Ausdruck von Jünger. Der Mann im Mond sieht aus der Distanz unbestechlich von außen kalt die Phänomene des Menschlichen und er stellt sich über diese Phänomene des Menschlichen. Und das ist vor allem in seinem berühmten ersten Buch in Stahlgewittern vom Ersten Weltkrieg kennzeichnend. Also darum geht es in Detlef Schöttger.
Nun haben Sie ein Wort gebraucht, das ich niemals mit Ernst Dünger assoziieren würde, nämlich Überparteilichkeit. Nun, wir wissen, er war kein direkter Parteigänger der NSDAP, sondern hielt da Distanz, aber er lässt sich doch durchaus in die Vorgeschichte dieser Bewegung hineinschreiben oder darin sehen.
Ja, Detlef Schöttger ist einer der Protagonisten, die das ganz anders sehen. Er definiert Jünger als geradezu einen, der jenseits der Politik agiert. Die Abkehr von der Politik ist für den Monographen entscheidend und das ist bei Ernst Dünger ja auch ein hochinteressanter Fall. In einem Atemzug schreibt Schöttger von den Aktivitäten Jüngers in der nationalistischen Bewegung der späten 20er Jahre und seiner Ablehnung des NS-Regimes. Das ist immer der entscheidende Punkt. Ernst Dünger hat sich nach 1933 durchaus ablehnend gegenüber der NSDAP gezeigt. Aber natürlich hat er in den 20er Jahren diese nationalsozialistische Machtergreifung ideologisch mit vorbereitet. Da gibt es überhaupt kein Deuteln. Dennoch ist interessant der Ansatz dazu differenzieren. Also, dass Jünger mit den Nationalsozialisten nie etwas zu tun haben wollte und gleichzeitig einer der nationalistischen Wegbereiter dieser Machtergreifung war, das ist ein interessantes Feld. Und von daher ist diese Haltung, Jünger als einen zu bezeichnen, der über den Parteien steht, natürlich viel zu kurz gegriffen. Da steht zum Beispiel: Nur aus dem Blute empfangen die großen Begriffe Geschichte, Ehre, Treue, Männlichkeit, Vaterland, die in der wechselnden Beleuchtung des Verstandes kalt und seelenlos erscheinen, ihre lebendige Kraft.
Also da möchten Sie mir doch lieber kalt und seelenlos bleiben. Trotzdem hat Jünger ja einen großen Einfluss auch auf nachfolgende Generationen gehabt. Gerade dieses Bild, dass der Einzelne, der sich gegen alle fremde Beeinflussung wehrt. Gibt es da noch Bezüge des Nachwirkens von Jünger in dem Buch?
Also dieser große Einzelne, der Held, der Krieger, der Waldgänger, das hat eine gewaltige Rezeption nach sich gezogen in der Bundesrepublik der 50er Jahre natürlich, wo man sich auf Jünger sehr beziehen konnte als einer, der vermeintlich abseits des Nationalsozialismus agiert hätte. Es wird immer auf sein Buch Die Marmorklippen angespielt. Auf der anderen Seite ist interessant, in der DDR, Heiner Müller war ein großer Fan von Ernst Jünger und da gibt es auch einen Zusammenhang mit dieser Grundhaltung des Kriegers und des Einzelnen, der sich von der dumpfen Masse abhebt. Das ist so der zentrale Rezeptionsanreiz. Jünger spricht immer wieder von den kleinen Kreisen der letzten vornehmen ritterlichen Männer, der freien Geister, die jenseits der dumpfen Massenleidenschaften Fühlenden und Denkenden. Das gegen die dumpfen Massenleidenschaften, das ist die Haltung aus den 20er Jahren. Und dieses sich gegen die dumpfe Masse wenden, das ist natürlich antidemokratisch. Aber es ist auch die Haltung, dass die Nationalsozialisten irgendwie auch eine dumpfe, breite Masse waren. Und dieses dumpfe, plumpe, proletenhafte, das lehnt er in so einer ritterlich-elitären Haltung ab. Und das ist extrem anschlussfähig, diese Haltung der dumpfen Masse gegenüber, die Demokratie meint, aber auch den Nationalsozialismus.
Ich habe dennoch den Eindruck, Helmut Böttiger, das Buch von Detlef Schöttger hat Sie nicht ganz überzeugt.
Also Detlef Schoettger beschönigt in vielerlei Hinsicht die Grundhaltung von Jünger. Also er hebt auf Jünger als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus ab, was man so nicht halten kann. Und er möchte ihn in eine große Reihe freier Geister einordnen. Anhand schon von einzelnen Stilproben funktioniert das nicht. Also er ist kein großer Schriftsteller und vor allem auch kein großes geschichtliches Vorbild.
Danke, Helmut Böttiger. Detlef Schoettgers Die Archive des Chronisten ist im Waldstein Verlag erschienen. Untertitel: Ernst Jüngers Werke und Korrespondenzen, 356 Seiten, 36 Euro. Bei mir im Studio ist nun Christoph von Marschall, Journalist beim Berliner Tagesspiegel und derzeit Fellow am Woodrow Wilson Center in Washington. Der Schwarze Dienstag heißt sein aktuelles Buch. Und dieser Schwarze Dienstag ist mit einem Ereignis in den USA verknüpft, allerdings mit keinem vergangenen, sondern einem künftigen. Was, Herr von Marschall, könnte passieren an einem Dienstag in der Zukunft und wann und warum dienstags? Ja.
Also ich persönlich habe große Sorgen, dass wir uns hier in Deutschland auf einen direkten Krieg mit Russland zubewegen. Natürlich nicht wir als Angreifer, sondern dass wir angegriffen werden. Und damit meine ich jetzt auch nicht gleich, dass russische Panzer durch Berlin rollen, sondern es wird ein Angriff auf das Baltikum sein und in Litauen deutsche Soldaten, die Bundeswehr, sind dort die Schutzmacht. Und dieses Szenario, dass dieser Angriff droht, den verlege ich auf den nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahltag. Und das ist der erste Dienstag im November 2028. In meinem Szenario gehe ich davon aus, dass Amerika durch die Innenpolitik völlig abgelenkt ist und ohne amerikanischen Beistand im Fall eines russischen Angriffs auf einen NATO-Partner, Litauen, sind wir sehr, sehr schlecht aufgestellt. Das ist sozusagen das Szenario, das mir große Sorgen macht. Es ist nicht das ganze Buch so düster, sondern ich wende es in ein positives Szenario, ein optimistisches. Wenn wir die Gefahr erkennen, ist Deutschland in der Lage, mit Krisen umzugehen und sie zu bestehen.
Auf dem Buchcover Ihres Buches, ein Essay, kann man so sagen, oder vielleicht auch ein bisschen eine politische Streitschrift, ist etwas, was ich noch nie gesehen habe, nämlich oben so eine Seitenleiste, da sind 18 Schlagworte drauf. Eines davon lautet kriegstüchtig. Und ich frage mich und Sie, und vielleicht fragen sich das auch etliche andere Menschen, was ist eigentlich der Bedeutungsunterschied zwischen verteidigungsbereit und kriegstüchtig?
Ich glaube, es hat viel auch mit Mentalitätsfragen zu tun. Was geht im Kopf vor? Also die Verteidigungsbereitschaft kann man ja rein technisch definieren. Wie würde ein Angriff aussehen? Haben wir die richtigen Waffensysteme? Haben wir die richtigen Soldaten? Haben wir Munitionsvorräte, die nicht 3 Tage reichen, sondern so lange wie so ein Konflikt dauern würde, können wir das wiederherstellen? Das ist der technische Teil. Aber zu kriegstüchtig gehört ja auch der ganze Bewusstseinszustand. Sind wir überhaupt mental darauf eingestellt, dass jemand uns so sehr als Feind sehen möchte? Also das Wort Feindbild, das haben wir doch versucht, aus unserem Alltag zu verbannen. Wir haben über Friedensfähigkeit, Kooperationswillen und Diplomatie nachgedacht, nicht? Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, ob wir das wollen oder nicht. Auch wenn wir keine Feindbilder pflegen, Russland sieht in uns ein Feindbild. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass selbst wenn wir diesen Konflikt gar nicht wollen und immer Diplomatie, Diplomatie sagen, Putin hat alle Verträge gebrochen. Ich weiß nicht, woher das Vertrauen kommen soll, dass man mit Putin irgendwas aushandeln könnte, was er dann mal einhält. Und diese Erkenntnis, bittere Erkenntnis, dass wir uns auf etwas vorbereiten müssen, was wir gar nicht wollen, auch das gehört zur Kriegstüchtigkeit. Deswegen fordere ich ja eine mentale Zeitenwende in dieser Gesellschaft und in unserer politischen Klasse, dass man einfach mal die Realität zur Kenntnis nimmt, statt Wunschdenken nachzuhängen.
Das Wort Zeitenwende wurde groß gefeiert. Aber die hat nicht stattgefunden, die mentale Zeitenwende, sagen Sie.
Die mentale hat nicht stattgefunden. Also sie hat zum Teil stattgefunden. Sie hat nicht dynamisch genug stattgefunden und wir sind zu langsam geworden. Also natürlich war dieser Kriegsausbruch am 24. Februar 2022, das war ja ein richtiger Schock. Also wir in Deutschland gehörten ja zu denen, die das gar nicht kommen sehen wollten, obwohl Verbündete uns seit Jahren davor gewarnt haben. Und dann haben wir uns über die entweder lustig gemacht oder abgewinkt, naja, die haben ihre alten Probleme mit den Russen, muss man verstehen. Und wenn Deutschland das so sagt, ach, das muss man verstehen, heißt das, das muss ich nicht ernst nehmen.
Nun haben Sie Stichwort gegeben, dass wir eben als dieser Krieg begann, tatsächlich ein bisschen das Gefühl hatten, das ist ein Problem von Osteuropa, das geht uns nichts an. Ich habe sehr gestaunt, ich wusste das nicht, aber Polen ist mittlerweile unser fünftgrößter Exportabnehmer und Handelspartner wirtschaftlich. Da ist viel Wissens- und Empathiearbeit noch nötig, oder?
In dieser Richtung. Ist eben ganz erstaunlich. Und man kann versuchen, das zu erklären, vielleicht gar nicht erklären, sondern Hypothesen aufzustellen. Warum ist das denn eigentlich so? Wir haben vor über 30 Jahren unsere östlichen Nachbarn wieder gewonnen. Davor war Eiserner Vorhang. Wenige Menschen sind in die Tschechoslowakei, nach Polen, ins Baltikum schon gar nicht, war ja Sowjetunion gefahren. Und dann öffnet sich das alles und dieser Raum wird so wichtig für uns. Und in der Tat, wenn ich die nackten Zahlen erzähle, dass Polen, ein Land von 38 Millionen, aber unser direkter Nachbar, inzwischen Italien überholt hat, Großbritannien überholt hat als Handelspartner, demnächst wird es Frankreich überholen. Ja, da hat sich eine ganz vernetzte Wirtschaftskooperation mit vernetzten Lieferketten entwickelt. Und dasselbe gilt für die nur 10 Millionen zählende Tschechische Republik und für 6 Millionen Slowaken und für 10 Millionen Ungarn. Wenn Sie das zusammenzählen, dann sind das etwas über 60 Millionen Menschen. Und mit denen haben wir anderthalb mal so viel Handel wie mit China, das mehr als 1 Milliarde Einwohner hat. Alle reden über China und wie wichtig das sei. Diese vier direkten Nachbarn, kleine Länder, gar nicht so bevölkerungsreich, ja, mit denen machen wir anderthalb mal so viel mit China und wir nehmen es einfach nicht zur Kenntnis. Und hätten wir nicht diesen Stabilisierungsfaktor direkt vor unserer östlichen Haustür, dann stände es um die deutsche Wirtschaft, um die es ja schlecht steht, noch viel, viel schlechter. Und insofern immer wieder erstaunlich. Warum sehen wir das nicht, wer unsere Helfer und Retter sind?
Also, wenn man ihnen zuhört, versteht man sofort, dass ein Mentalitätswandel durch die Energie, wie sie hier auftreten, möglich ist. Aber kann ein Buch, das man schreibt, tatsächlich im Diskurs Mentalitätswandel hervorrufen?
Es kann dazu beitragen. Also es kann nicht das Einzige sein, um Gottes Willen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Reichweite sein wird und wie viele Menschen das lesen werden. Ich habe die erfreuliche Nachricht, das Buch ist am 21. März erschienen und schon nach so knapp 2 Wochen hat der Verlag, ein kleiner Verlag, sich entschieden, in die zweite Auflage zu gehen. Also er hat offenbar die Hoffnung, dass es doch Absatz gibt und dass man einen Nerv getroffen hat. Und ich halte ja auch relativ viele Vorträge, obwohl ich ja eigentlich im Moment in Amerika als Stipendiat bin, aber es gibt dann Institutionen, die mich auch mal hier rüberfliegen, damit ich ein paar Vorträge halte. Und ich mache eine ganz erstaunliche Erfahrung. Im Mittelalter sagte man immer, der Bote der schlechten Nachricht wird geköpft. Ja? Also wenn ich sozusagen diese doch sehr unangenehmen Botschaften verbreite, da droht ein Krieg, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht wirklich umdenken. Die deutsche Wirtschaft bleibt in der Rezession, wenn wir nicht wirklich was fundamental verändern. Die Migrationskrise können wir nicht lösen, wenn wir nicht völlig umdenken. Nicht? Das sind ja keine einfachen Botschaften. Ich fordere mentale Zeitenwende. Das ist anstrengend. Und dann klatschen die Leute. Ja? Dann kriege ich so Fragen, warum gibt es nicht mehr Menschen, die das so offen aussprechen? Wann gehen sie in die Politik? Lassen sie sich zum Politiker wählen? Sagt er, aber nee, das ist nicht meine Rolle. Ich bin Journalist, ich bin das sehr gerne, ich bin Beobachter und das ist meine Aufgabe. Und weil ich diese Freiheiten habe, dass ich ja sagen kann, was ich denke und diese Freiheiten nutze ich und ich freue mich, dass da doch offenbar offene Ohren sind und dass die Leute nicht sagen, komm, bleib mir weg mit diesem düsteren Gerede von Kriegsgefahr und die Wirtschaft wird's nicht und so weiter. Dass sie sich natürlich auch freuen, wenn ich sage, das wäre ein Weg, wie wir da rauskommen.
Das war aber vermutlich vor 10 Jahren in der Krimkrise, wo Sie auch schon mal das Wort erhoben haben, noch ganz anders. Da waren Sie eher so der konservative Rollback und der Reaktionär, oder?
Ja, das ist eben ganz erstaunlich, dass viele Menschen in Deutschland noch ein sehr idealistisches Russlandbild hatten und dass man mit Diplomatie was machen kann. Und wenn die Russen sich so aggressiv verhalten, dann sind wir wahrscheinlich auch mitschuld, weil wir irgendwie mit denen zu dicht auf die Pelle gerückt sind, die NATO erweitert haben. Und da waren so viele Narrative, wo ich dann immer dachte, mit meiner Polen- und Osteuropa-Erfahrung und natürlich auch Prägung, das stimmt doch alles faktisch überhaupt nicht. Wir haben doch die komplette NATO-Erweiterung Schritt für Schritt mit Russland verhandelt, dass die das nicht jubelnd begrüßt haben, ist ja klar, aber wir wollten doch beide, dass dieser mittelosteuropäische Raum stabilisiert wird, dass er nicht ungebunden ist mit all den Gebietskonflikten, die haben, dass sie eingebunden sind. Und wenn die Sowjetunion untergegangen ist und Russland in seiner Krise das ja gar nicht mehr leisten kann und wir außerdem uns gegenseitig versprochen haben, es gibt die Freiheit der Bündniswahl, jedes Land darf selber entscheiden, wo es hingehören will, dann ist doch auch Russland damit gedient, dass das nicht neue Konfliktszenarien sind, sondern dann sind sie eben eingebunden in NATO und EU. Und auch dieses große, dicke Deutschland, das soll ja auch nicht neutral sein, haben alle Angst vor, nicht? Sondern das soll eingebunden sein. Und so wurde das ausgehandelt und ein russischer General zog mit Stab ins Hauptquartier der NATO ein. Es war alles auf Kooperation, Transparenz, wir sollten uns nicht misstrauen, ausgerichtet. Und dann kam Putin und er hat nach ein paar Jahren diese Gegennarrative entwickelt, die ja völlig kontrafaktisch sind. Es war ja nicht in den 90er Jahren, wo der Widerstand Russlands da war, sondern nachdem Putin Anfang der 2000er Jahre in die Macht kam, hat er das Narrativ rückblickend entwickelt, das sei damals ganz anders gelaufen, als es tatsächlich gelaufen ist. Und dann kamen diese Legenden, Russland sei was versprochen worden und der Westen habe seine Versprechen gebrochen. Darauf spielen sie an, als es 2014 losging, wenn ich da in Talkshows eingeladen wurde. Der Marschall, der solche Sachen benennt, der ist doch ein Kriegstreiber, nicht? Also nicht der Mensch, der den Angriff führt, also Putin ist der Kriegstreiber, nein, derjenige, der die zahmen westlichen Reaktionen und die zu große Verständnisbereitschaft kritisiert, der ist der Kriegstreiber. Es war eine merkwürdige Erfahrung für mich, aber heute sind wir woanders. Heute haben sehr viele Menschen in Deutschland verstanden, dass es diese Gefahr gibt und sie wünschen sich, dass Antworten gegeben werden, damit wir weiter in Sicherheit und Wohlstand leben können. Das wünscht sich doch jeder, dass wir das hinkriegen.
Vielen Dank, Christoph von Marschall. Wir sprachen über das Buch Der schwarze Dienstag. Warum ein Krieg mit Russland droht und wie die Bundesregierung ihn verhindern kann. Edition Foto Tapeta, 284 Seiten, 17,50 €.